Ich bin 58 Jahre, ich habe 3 Kinder und ich bin halt so, ja, der Preacher von den Lions. Außerdem Henoch, das ist der andere Preacher, der Süddeutsche, ich bin eher der Kölner. So, jetzt muss ich erstmal die Brille tauschen, damit wir hier in Bewegung kommen. Okay, ich muss mal anfangen mit einer Bibelstelle aus Lukas 10, 17. Die 70 aber kamen wieder mit Freuden und sprachen: Herr, es sind auch die bösen Geister untertan in deinem Namen. Er sprach aber zu ihnen: Ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz. Sehet, ich habe euch Vollmacht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione und über alle Gewalt des Feindes, und nichts wird euch schaden. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Zu der Stunde frohlockte Jesus im Heiligen Geist und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr im Himmel und der Erde, dass du solches den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater, so war es wohlgefällig vor dir. Es ist mir alles übergeben von meinem Vater, und niemand weiß, wer der Sohn sei, denn nur der Vater, noch wer der Vater sei. Und er wandte sich zu seinen Jüngern besonders und sprach: Selig sind die Augen, die da sehen, was ihr seht. Also, eigentlich kommt da eine Stelle, wo die Jünger in Vollmacht Autorität ausüben über die Macht des Feindes, weil das ist eigentlich unser Job, die Werke des Teufels zu zerstören, oder einer unserer Jobs. Aber die kommen zurück und haben das alles gemacht. Die haben Dämonen ausgetrieben, die haben Zeichen und Wunder erlebt, die haben Gott wirklich in Klarheit und Fülle erlebt. Aber die hatten einen Mangel, und zwar, die kannten kein Gebetsleben. Die kamen zurück und haben gesagt: Herr, lehre uns beten. Und zwar mit der Anforderung, die haben gesagt: Lehre uns beten wie Johannes. Und Johannes kennen wir, einer, der die Jesus auch getauft hat. Und Johannes hatte einfach noch dieses religiöse System. Da war noch keine Beziehung. Da war noch keine Erfahrung in dem Sinne mit Gott. Und Jesus hat denen dann ein Beispiel gegeben, und das werde ich euch ein bisschen näher bringen, und zwar Matthäus 6 bis 9 bis 13. Wir kennen das als Vater unser. Aber Gott hat das nicht gegeben, damit wir das runterleiern, sondern ich glaube, Jesus hat uns das gegeben als ein Format, als ein Rahmen. Das ist, wenn du ein Bild malst, dann nimmst du dir einen Rahmen, dann fängst du an, dieses Bild auch auszumalen. Und ich habe mal ein Buch gelesen von Larry Lehr, der beschreibt das da sehr detailliert, und ich will ein bisschen auch darauf eingehen, Bezug nehmen darauf, weil einfach das Vaterunser so viel beinhaltet. Gott hat mir da auch eine Offenbarung neu geschenkt. Und zwar habe ich mir das mal in meiner Bibel durchgezählt. Und siehe da, das waren 66 Worte. Was sagt uns das? Wenn wir zum Beispiel ins Allerheiligste gehen, vom Brandopferaltar vorbei und gehen dann an den Waschbecken vorbei und gehen dann in das Heiligtum, dann sehen wir links den goldenen Leuchter. Und am goldenen Leuchter sind 3 Arme auf jeder Seite. Und an dem Leuchter sind Kelche, Knäufe und Blüten. Wenn ihr euch mal die Mühe macht und die zählt, wenn man jetzt die linke Seite nur nimmt, also die drei Arme des Leuchters, und würde dann Blüten, Kelche und Knäufe zählen, dann wäre das ja 3 mal 3. Das heißt 9 Stück pro Ärmchen. Das heißt, auf der einen Seite 27 Stück. Wenn wir im Neuen Testament gucken, das sind 27 Bücher, die Gott uns gegeben hat. Wenn man jetzt die mittlere Säule mitzählt, ist das 4 mal 3, also 4 mal Kelche, Knäufe und Blüten. Das heißt 39. Das Alte Testament besteht aus 39 Büchern, das Neue Testament aus 27, macht zusammen 66 Bücher. Also keine Apokryphen. Gut. Gehen wir jetzt ein bisschen da rein. Unser Vater, der du bist im Himmel. Unser Vater. Gott möchte uns einfach genau auf dieser Beziehungsebene begegnen. Der will nicht, dass wir unbedingt gesetzestreu sind. Ich meine, der weiß selber, dass niemand die Gesetze erfüllen konnte. Der hat das Gesetz nicht gegeben, damit das irgendjemand erfüllt, außer Jesus Christus natürlich, sondern damit einfach Sünde offenbart wird. Aber worum es geht, ist einfach dieses Vaterherz, dass Gott in, wenn man die Bibel so liest, das ist einfach ein Buch, ein sich selbst offenbarender Gott in einer Liebesbeziehung zu seinem Volk. Früher Israel, wir sind die Eingepfropften, die Christen, zack, mit dabei. Dein Name werde geheiligt. Jetzt hat uns Gott 8 Namen offenbart im Alten Testament. Einer davon ist Yahweh Tzidkenu. Yahweh Tzidkenu ist der zusammengesetzte Name aus Yahweh und bedeutet, der Herr ist deine Gerechtigkeit. Wir können uns natürlich unsere Gerechtigkeit basteln, indem wir fromm tun, indem wir gute Werke tun, indem wir all diese Dinge tun, die auch mit Sicherheit wichtig sind und ihren Platz haben. Aber unsere Gerechtigkeit ist Jesus. Unsere Gerechtigkeit ist Yahweh Tzidkenu. Und der Segen, den wir davon haben, ist, dass unsere Sünde nicht nur vergeben ist, sondern wirklich komplett ausgelöscht und so weit weggetan, wie vom Westen zum Osten, so tief wie das Meer ist, dass wir Gott dieser Sünde nicht mal mehr gedenkt. Der sieht uns durch die Blutbrille Jesu. Die Segnungen in dem Namen bezogen sie auf die Sünde. Dann gibt es 2 für den Geist. Das eine ist Yahweh Mekadesh. Yahweh Mekadesh heißt der Herr, der heiligt. Wir sind ein heiliges Volk. Manchmal benehmen wir uns nicht so, aber der Anspruch sollte immer wieder sein, uns zu heiligen, uns zu reinigen. Immer wieder uns auszustrecken nach Gottes Wort, nach Gottes Gehorsam. Yonggi Cho hat mal gesagt, warum seine Gemeinde so groß geworden ist, wegen 2 Sachen. Es gibt eine Menge Leute, die gehorchen wollen, aber sie beten nicht. Und es gibt Menschen, die beten, aber sie haben nicht den Mut zu gehorchen. Aber Gebet und Gehorsam müssen Hand in Hand gehen. Nur wenn wir in der Kraft und der Salbung Gottes operieren wollen, wird uns das gelingen, weil wir haben auch 2 Beine, wir haben 2 Augen und so sind das einfach Standpaare, die Gott uns einfach geschenkt hat. Die 2. Segnung in den Namen im Geist ist Yahweh Shalom. Der Herr ist Friede. Wir kennen diese Bibelstelle alle, dass der Friede Gottes ist höher wie unsere Vernunft. Was heißt das an der Stelle? Der heißt, das ist höher wie unser ganzes Verstandesdenken. Ganz ehrlich, wir denken oft, wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber ganz ehrlich, wir haben alle Chicken Brains. Ehrlich oder ehrlich? Ne? Gott allein hat einfach so ein Wissen, er hat gesagt, meine Wege sind höher, meine Gedanken sind höher wie eure Gedanken. Und deshalb ist das auch so wichtig, dass wir uns immer wieder updaten, immer wieder verknüpfen durch den Heiligen Geist mit dem Vater. Die 2. Segnung ist in den Namen Yahweh Rope. Das ist die Segnung der Gesundheit. Das heißt, der Herr, der heilt. Wir wissen, dass als Jesus auf der Erde gewandelt ist, er alle, ich betone das nochmal, alle Krankheiten geheilt hat. Da gab es keine Ausnahmen, da gab es keine Extratouren. Der heilte alle Krankheiten, die einfach mit ihm in Berührung gekommen sind. Eine weitere Segnung in den Namen Gottes ist Erfolg. Yahweh Jireh. Yahweh Jireh bedeutet eigentlich, wir sehen die Versorgung. Oder deine Versorgung wird sichtbar. Das ist vielleicht eine bessere Übersetzung. Deine Versorgung wird sichtbar in Yahweh Jireh. Weil Gott als liebender Vater, wir kennen diese Bibelstelle, wo ist, wenn ein Sohn da um Brot bittet, der ihm einen Stein oder eine Schlange geben würde. Gott ist auch ein Versorger und ein Vorsorger. Also die Wege sind ja schon geebnet. Gott ist die ja schon für uns gegangen an dem Punkt, wo wir einfach in die Berufung, in die Salbung, in die Heiligung, in die Autorität hineinkommen. Wir müssen nur einfach auch den Heiligen Geist uns führen lassen. Klar können wir sagen, diene uns, Heiliger Geist. Aber es ist so, der ist Beistand und Trost, aber er ist ja auch Gott, er ist ja auch Leiter. Er ist ja auch derjenige, der uns in alle Wahrheit führt, in die Anbetung führt und so weiter. Ein weiterer Punkt, der Namen ist Yahweh Nissi. Yahweh Nissi war im Alten Testament, heißt übersetzt einfach Banner. Das Banner. Wenn du dann in den Feldzug gezogen bist, dann wurde das Banner immer, bin ich zu schnell? Dann wurde das Banner immer vor der ganzen Truppe dahergetragen, mit den, wenn die irgendwie weitergezogen sind oder in den Krieg gezogen sind oder durch die Wüste gezogen sind. Und so will der Herr einfach auch, der heißt ja auch Herr der Heerscharen, so will der uns einfach auch führen, ist auch ein Name von Gott. Und dann, die bekannteste von allen Namen Gottes ist natürlich Yahweh Rui. Der Herr ist mein Hirte. Und lass uns auch Schafe sein, weil wenn wir wirklich Gottes Stimme hören wollen, wenn wir wirklich hören wollen, was der Geist uns sagt, dann ist es gut, wenn du ein Schaf bleibst und nicht ein Bock wirst. Wir schießen manchmal Böcke, ich besonders, da will ich mich auch ja nicht von freisprechen, aber der Herr führt uns auf grüne Auen, der weidet uns, selbst im Angesicht unserer Feinde, wenn wir immer wieder dahin kommen, dass Gott ein gütiger Vater ist und einfach ein Hirte. Vater unser. So, dann geht das weiter. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. So, da haben wir jetzt eine ganze Batterie von. Ich meine, da habt ihr vielleicht schon viele Predigten drüber gehört. Das Reich Gottes. Wir leben in einer Welt im Moment, in weiten Teilen der Welt herrschen Terror und Kriege, Armut und Hunger, Umweltzerstörung und Naturkatastrophen, Massenarbeitslosigkeit und sozialer Abstieg, AIDS und Tod. Die Welt ist nicht heil und so ist die Sehnsucht nach dem Heil zu einer Ursehnsucht der Menschheit geworden. Doch gerade in dieser Welt verkündet Jesus seine Heilsvision, das Reich Gottes. Es ist die Verheißung einer Gottesherrschaft, unter der das Heil erblüht, das Böse überwunden ist und das Gute triumphiert. Alle Menschen leben in einer Kultur der Liebe aus dem Geist Gottes heraus. Und alle Menschen führen ein Leben in Würde, sind in Gottes und Nächstenliebe solidarisch miteinander verbunden. Mit dieser Vision zielt Jesus auf eine Neuordnung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Keiner soll ausgegrenzt und an den Rand gedrängt werden. Alle sollen solidarisch miteinander leben. Das Reich Gottes soll zu einem Reich des Friedens und der Gerechtigkeit wachsen. Seine Vollendung liegt in der Zukunft. Jetzt sagen die Leute, ja, wo ist denn das Reich Gottes? Gott sagt dazu, ja, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken und seine Gerechtigkeit. Und das Reich Gottes ist auch nicht hier oder da oder in irgendeinem Gebäude. Das Reich Gottes fängt erstmal an in uns selber. Und Reich Gottes wächst. Das Reich Gottes ist ein kontinuierlicher Prozess von Wachstum, von Reife, von Hinzuwachsen. Und das Reich Gottes wächst durch echte Nachfolge. Weil der Preis, den Gott bezahlt hat am Kreuz, der war unvorstellbar teuer und groß. Ihr seid teurer erkauft als alles Silber und Gold der Welt, sagt Gott, sondern mit dem Blut das Jesus Christus selber hineingetragen hat in Allerheiligste. Und wo Jesus hineingegangen ist in Allerheiligste, ist der Vorhang gerissen, an dem Tag, wo der gekreuzigt wurde. Und der Vorhang ist nicht gerissen von unten nach oben, wie eben bei den Säulen, bei dem Leihen, sondern von oben nach unten. Und das war ein Vorhang, den vier Pferde nicht auseinanderreißen konnten. Also wo einfach auch nochmal klar wird, dass Gott diesen Vorhang abtut, damit wir genau in diese Beziehung kommen und damit das Reich Gottes in uns wächst und eben auch etabliert wird. Wenn das Reich Gottes kommt, in dir selbst, dann danach in der Familie, im Ehepartner, in den Kindern, in der Gemeinde, bei den Pastoren, in der Gemeindeleitung, in deiner Straße, in deinem Stadtteil, in deiner Stadt, bei den Politikern, bei den geistlichen Leitern, vielleicht bei Nationen. Also einfach, dass wir sehen, ich nehme ein Beispiel, wenn wir einen kleinen Kieselstein irgendwo in Wasser werfen, in relativ ruhige Oberfläche, dann bildet der Ringe, dann bildet der Kreise. Oh ja, danke dir. Und so sollte auch unser Gebet sein. Unser Gebet sollte was auslösen. Unser Gebet sollte was bewirken. Und das Reich Gottes, wenn das wirklich in dir sichtbar ist, dann nimmt das Dimensionen an, die wir vielleicht noch gar nicht sehen. Was weiß ich, für wen du heute betest, oder wenn wir nachher hier beten oder einen Gebetsaufruf machen können, was da passiert. Zum Beispiel, wenn jetzt einer da ein Yonggi Cho ist, für den du gerade betest, und der hat dann 800.000 Mitglieder. Wir wissen nicht, für wen wir beten. Wir wissen noch nicht mal, ob wir nicht Engel beherbergen, wenn wir gastfreundlich sind und Leute einladen zu Hause. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ja, sei im Willen Gottes. Was ist der Wille Gottes? Ja, Gebetsleben ist der Wille Gottes. Gemeindeleben. Gehorsam im Geben. Glauben, dass es dir gesundheitlich, finanziell, ideell, materiell wohlgeht. 3. Johannes. Ich möchte, liebe Kinder, dass es euch an allem wohlergeht, so wie es deine Seele wohlergeht. Und der Wille Gottes ist auch immer Heilung. Gott fragt nicht, Herr, wenn du willst, kannst du mich heilen. Ja, Gott will immer heilen. Gott will immer retten. Gott will sich immer erbarmen. Gott will einfach, dass wir seinen Willen hier tun. Wie ich eben gesagt habe, wir sind Licht, wir sind Salz. Aber manchmal sind wir nicht mehr salzig geworden, weil wir ein bisschen fade vielleicht sind in unserem Gebetsleben, in unserem überhaupt Leben. Aber wenn wir Licht sind, Heinz Rühmann hat schon gesagt, wer sein Licht stellt unter den Scheffel, ist bestimmt ein dummer Böffel. So. Und Gott hat das Gleiche gesagt, nur mit anderen Worten, hat gesagt, stell dein Licht auf die Zinne, stell dein Licht auf den Berg. Seid einfach Licht in der immer dunkel werdenden Welt. Wir lesen jeden Tag in der Zeitung von Köpfungen, von Tötungen, von Vergewaltigungen und. Klar können wir die anklagen, klar können wir die richten, aber das ist nicht unser Job. Unser Job ist, Licht zu sein. Unser Job ist, die frohe Botschaft zu verkünden. Unser Job ist, Leute zu Jesus zu führen. Amen? Das ist der Wille Gottes. Und vergib uns unsere Schuld. Wir müssen zu Gott kommen. Wir müssen auch wieder über Buße predigen. Wir müssen über Buße reden. Es wird so viel Heili-Beili-Evangelium verkündet. Aber das hat immer mit Reinigung zu tun. Das hat immer mit Umkehr zu tun. Wir können nicht einfach hier rauchen, saufen, dumm tun und dann denken, wir sind die Gesalbten Gottes. Wir müssen umkehren und Buße tun. Wir müssen Gott um Vergebung bitten. Und sagen wir mal, du gehst fremd mit einer Frau. Knickknack, kennen wir alle. Oder auch nicht, aber wisst, was ich meine. Dann geht es auch darum, dass man vorher schon, ehe dazu kommt, Buße tut für die Gedanken, für die unzüchtigen Gedanken, die man hatte. Weil dort kommt nicht einfach einer vorbeigesprungen und springt dir auf den Schoß. Nee, das hat irgendwie einen, gucken wir David an. Ich meine, der hatte Begehren, weil er dauernd geguckt hat, als statt im Krieg zu sein oder an dem Ort, wo Gott ihn einfach hingestellt hat, hat er Bathseba beobachtet. Tagelang. Bis es dann zum Eklat kam. Und das ist der erste Punkt. Vergib uns unsere Schuld. Da, wo wir schuldig geworden sind, in Gedanken, in Taten oder irgendwas, dass wir Gott einfach da bitten, Herr, vergib uns. Und Gott vergibt gerne. Das ist nicht so, dass er dann hier mit dem Damoklesschwert kommt, sondern wenn ihr eure Sünden bekennt, so ist er treu und gerecht, dass er euch die Sünde vergibt. Und dann, und vergib auch den Schuldigern. Also es gibt genug Leute, die an uns schuldig geworden sind. Wer hat dich beleidigt? Wer hat dich gekränkt? Wer hat dich verletzt? Deine Eltern? Keine Ahnung wer. Aber lerne zu vergeben. Sonst kommt einfach genau dieser Effekt, wo Gott uns, ich weiß jetzt nicht genau, wo das steht, auf jeden Fall mit diesem zwei Typen, der eine kriegt einen Zentner Silber, sagen wir mal, erlassen und geht dann zu seinem Mitknecht und fordert, was weiß ich, ein paar Euro da ein. Und Gott sagt, du wirst so lange im Gefängnis sein, bis du die ganze Schuld abgetragen hast. Das heißt, wir selber setzen uns gefangen, wenn wir in Unvergebung leben. Wir selber bauen uns einen Knast, wenn wir Leuten nicht vergeben. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Lass dir von Gott vergeben und in dem Maße, wie Gott dir vergibt, vergib anderen. Sei nicht nachtragend. Sei nicht, keine Ahnung, bitter. Sei nicht anklagend. Hör auf zu richten. Kehr einfach um. Und vergib dir selber. Weil was ist das für ein Stolz? Wenn Gott dir schon vergeben hat, dass du dir selber nicht vergibst. Oh, ich bin der Schlimmste von allen. Du kannst mal mein Zeugnis lesen. Ich bin auch einer der Schlimmsten von allen. Und stritt trotzdem hier und predige das Wort. Weil ich mir selber vergeben habe. Weil Gott mir vergeben hat und weil ich Menschen vergeben habe. Amen. So. Und versuche es nicht in der Unterführung. Nee, führe mich nicht in Versuchung. Genau, und führe uns nicht in Versuchung, sondern genau. Was können wir tun? Also einer der wichtigsten, bin ich in Zeit? Weil der Winston hat mich nur eine halbe Stunde bezahlt, da müssen wir jetzt ein bisschen draufdrücken. die Waffenrüstung Gottes. Ich glaube, das ist ein sehr guter Schutz und führe uns nicht in Versuchung, dass wir die Waffenrüstung anlehnen. Wenn wir Moped fahren zum Beispiel, das Erste, was wir anziehen, ist natürlich unsere Montur, weil keiner fährt in der Badehose Motorrad. Aber wenn wir in geistigen Kampf gehen, dann ziehen wir eben nicht unbedingt die Waffenrüstung an, obwohl Gott eigentlich gesagt hat, wir sollen das eigentlich täglich tun. Und das fängt an mit dem Gürtel der Wahrheit. Weil A, hält er die Lenden schön zusammen und vor allem die Hose, weil wenn du Mann mit Hose unten, ist dann schlecht, fällt wahrscheinlich dann schnell auf die Schnauze. Und deshalb umgürte deine Lenden mit Wahrheit, mit der Wahrheit Jesu Christi, mit dem Wort Gottes, mit dem, was Gott uns gegeben hat. Der zweite ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Wir hatten am Anfang gehört, ja, wir zitken nur, der Herr ist unsere Gerechtigkeit, aber den Brustpanzer, den wir anlegen, wenn wir in einem geistigen Kampf sind, wenn wir uns bewahren wollen vor Versuchung, ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Das heißt, unser Rücken ist frei. Das heißt auch, wir brauchen Gemeindeleben, wir brauchen Partner, wir brauchen Fürbitter, die uns einfach den Rücken frei halten. Weil wenn du in so einem Dienst stehst und gehst in die 1%-Szene, glaub nicht, dass du da überall willkommen bist mit so einem Pastorschildchen. Die denken auch, der Hohlkopf, was will der von dir? Der soll mal, was weiß ich, irgendwo anders auftanzen. Obwohl wir wirklich super Gunst haben, muss ich sagen, weil wahrscheinlich eben viele Leute auch beten oder weil einfach Beziehungen da sind. Und das ganze Leben, auch mit Gott, ist immer beziehungsorientiert. Dann die Stiefel, um einzutreten für das Evangelium. Ich habe gestern ein Bild gesehen, das fand ich ziemlich krass. Da war ein Schwerstbehinderter, der hatte zwei Stützen, war kleinwüchsig und stand neben so einer riesen Lautsprecherbox. Und dann stand dann darunter, welche Entschuldigung hast du, das Evangelium nicht weiterzugeben? Nun bin ich da ein bisschen kritisch, weil ich finde, Gott muss uns auch zeigen und leiten und wir sollten nicht so einen Druck aufbauen auf irgendwelche Leute, die vielleicht evangelistisch überhaupt nicht geprägt sind, die aber dafür einen super Dienst machen, indem sie zu Hause Fürbitte tun. Und Fürbitte ist jetzt nicht explizit in der Bibel erwähnt, aber ich sag nochmal ganz klar, Fürbitte ist einer der wichtigsten Funktionen im ganzen Leib Christi. Weil wenn die Fürbitter nicht den Pastor abdecken, wenn die Fürbitter nicht für die Gemeinde stehen, wenn die Fürbitter nicht für die diese Kreise, die ich eben genannt hatte, Gemeinde, Stadt, Nation und so weiter, Land, dann würde dieses Land wahrscheinlich noch viel schlimmer aussehen, wie es jetzt ist. Es gibt ganze Häuser, es gibt ganze Institutionen, die sich nur mit Fürbitte, nur mit Gebet befassen. Und Gebet verändert Nationen. Wo waren wir? Bei der Föß. Die Stiefel für das Evangelium. Halt hoch den Schild. Welchen Schild? Den Schild des Glaubens. Weil ohne Glauben ist es nicht möglich, Gott zu gefallen. Wir müssen einfach glauben, dass Gott ist, dass Gott uns liebt, dass Gott ein super Vaterherz hat und ein super barmherziger und gnädiger Gott ist. Und wir diesen Schild des Glaubens brauchen, weil da steht, um abzuwehren alle feurigen Pfeile des Bösen, dass sie wirkungslos abprallen und verlöschen. Und wer wünscht sich das nicht? Also ich möchte, dass die Pfeile, die gegen mich geschossen sind, die gegen meine Familie geschossen sind, die gegen unseren Club geschossen sind, ich möchte, dass die wirkungslos abprallen und verlöschen. Und das möchte ich auch für jeden Einzelnen von euch. Den Helm des Heils, das steht hier alles nicht. Ich bin mir die jetzt gerade nur am sortieren. Sturzhelm, ist eine super wichtige Sache. Wenn du hinfällst, aber ich glaube, das ist hier bei Gott nicht gemeint, weil dieser Helm, der geht sogar über die Ohren. In den alten Bildern, wenn du den mal verfolgst, so zu den Kriegen. Das heißt, wir müssen auch uns schützen vor dem, was wir hören. Und auch vor Gedanken, weil der Teufel hat im Geist keinerlei Anrecht an uns. Aber in der Seele, in unseren Gedanken, in unseren Emotionen und so weiter, findet er immer wieder eine Lücke, findet er immer wieder Angriffspunkte, versucht er immer irgendwie hineinzukommen. Und deshalb ist das so wichtig, dass wir unsere Gedanken schützen mit dem Helm des Heils. Und dann das Schwert. Das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist das Einzige, was in der Lage ist, zu trennen Geist und Seele. Wir können uns super viel Sachen anhören im Internet und Predigten und dies und das, aber wenn es nicht gegründet ist auf dem Wort Gottes und wenn es nicht das Wort Gottes selber ist, dann wirst du dich irgendwo Mangel ernähren. Dann wirst du deinen Geist nicht damit füllen, wie Gott den füllen möchte. Gott möchte uns mit seinem Wort füllen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Bekenne Sachen, die Gott über dich ausspricht. Bekenne sie laut, bekenne sie öffentlich, weil das ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist nicht immer angenehm, weil es hat keiner gesagt, dass es einfach wird. Gott hat gesagt, im Gegenteil, Verfolgung wird kommen, du wirst verleumdet werden und. Aber es lohnt sich, weil der Weg ist schmal. Und der Weg, der ins Verderben führt, ist breit. Mit Party, mit Hofgesang und tralala. Ja, das war es eigentlich schon an dieser Stelle. Einfach ein Gebetsvorschlag, wie gesagt, ist ein Rahmen. Habe ich jetzt nur ein paar Punkte genannt. Aber so kann man halt das Vaterunser beten. Nicht einfach Vaterunser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Sondern eben, indem man die Intentionen, die Sachen, die Gott sich dabei gedacht hat, einfach nimmt und dann kann man eine halbe Stunde beten, dann kann man eine Stunde beten. Es gibt auch von Yonggi Cho zum Beispiel diesen Tabernakel-Gebetsrouten-Gebet, wo wir anfangen am Brandopferaltar, wo Jesus Christus für uns gestorben ist. Weil eine Predigt, die nicht Jesus Christus zur Botschaft hat und nicht die Auferstehungskraft und nicht den Kreuzestod, ja, das sollte immer Inhalt sein, dass wir einfach wissen, warum wir frei sind, warum wir geheilt sind und warum wir im Reich Gottes leben dürfen. Amen.